Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser 8. Folge des Hohenliedes. Wir stehen in Hohelied Kapitel 4. Wir haben letztes Mal die Verse 1 bis 5 genau durchstudiert, was die wörtliche Bedeutung ist. Salomo beschreibt seine junge Ehefrau, und zwar 7 Körperteile. Und wir haben diese poetische Sprache letztes Mal entschlüsselt. Und jetzt geht es darum, die geistliche Bedeutung und Anwendung für uns im Licht des Neuen Testaments zu sehen. Darf ich bitten, Jerry, liest du Kapitel 4, Vers 1 bis und mit 6. Und danach fahren wir dann weiter.
Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, die allesamt Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur, und dein Mund ist zierlich. Wie ein Schnittstück eines Granatapfels ist deine Schläfe hinter dem Schleier. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Terrassen gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alle Schilde der Heiden, Helden. Deine beiden Brüsten sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg hingehen und zum Weinrauchhügel.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, die Augen werden verglichen mit Tauben. Das hängt zusammen, dass Salomo die Iris, die Farben der Iris, vergleicht mit den Farben einer Felsentauben. Und die Taube, haben wir gesehen, ist ein Bild der Treue, weil es typisch ist, dass Tauben als Pärchen das Leben lang zusammenbleiben. Also deine Augen sind Tauben, bedeutet, dein Blick ist auf mich als Ehemann gerichtet, und zwar in Treue. Und dann haben wir gesehen, das wird noch verstärkt, indem er sagt, hinter deinem Schleier, und wir haben letztes Mal die Bedeutung des Schleiers genauer angeschaut. Wer das nicht mitbekommen hat, kann ja den letzten Livestream, die Folge 7, nachhören. Der Schleier spricht auch von Hingabe und reserviert sein. Also es wird nochmals diese Treue unterstrichen. Und jetzt können wir die geistliche Übertragung machen, indem wir Hebräer 12, Vers 2 lesen. Als Beispiel. Liest du, Jerry?
Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude des Kreuzes erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes.
Ja, danke, das reicht. Es geht also darum, hinschauend auf Jesus. Und das habe ich wohl letztes Mal auch erklärt. Das griechische Wort für hinschauen heißt, wenn man das Wort auseinandernimmt, ganz wörtlich wegschauend. Aber die alten Griechen haben dieses Wort benutzt, um auszudrücken, auf einen Punkt hinschauen. Und das Wegschauen bedeutet eben von allem anderen weg, nur auf diesen Punkt. Also wegschauen auf Jesus heißt wegschauen von allem anderen, nur auf ihn. Und das drückt eben diese Treue aus. Exklusiv, nur für ihn da zu sein. Und dazu können wir noch anfügen, 2. Korinther 11, das haben wir letztes Mal nicht gelesen, Vers 2, da spricht der Apostel Paulus zur Gemeinde in Korinth und macht deutlich, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Liest du?
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut.
Danke. Also, er sagt in Vers 2, ich habe euch einem Mann verlobt. Das ist übrigens ein Zahlwort im Griechischen. Nicht einen Mann, sondern einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Also genau das, was diese Augen, die Tauben sind, hinter dem Schleier ausdrückt. Und ich habe auch schon darauf hingewiesen, wenn man bei der Heirat, beim Trauakt Ja sagt zueinander, ist das gleichzeitig ein Nein zu allen anderen. Und darum sagt er, einem Mann verlobt. Völlige Treue, völlige Hingabe. Und das ist die absolute Grundlage für eine glückliche Ehe. Und dann sagt der Apostel Paulus, aber in Bezug auf die Korinther hat er große Sorgen, dass sie eben so wie damals Eva verführt wurde von der Schlange, dass sie in ihrem Denken von Christus weggeführt werden. Also der Ausdruck, also euer Sinn, das heißt euer Denken im Griechischen, euer Sinn oder euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Und diese Einfalt gegen den Christus, das ist eben das, deine Augen sind Tauben. Und der Apostel sagt, wenn ein Irrlehrer zu euch kommt und er predigt einen anderen Jesus, das würde bei euch durchgehen. Oder ihr empfangt einen anderen Geist. Das ist in der heutigen Zeit ein ganz aktuelles Thema. Einen anderen Geist empfangen. Ihr würdet das ertragen, sagt er. Also er sagt nicht mal, ihr würdet, sondern er sagt, so ertragt ihr es gut. In der Wirklichkeitsform. Und drittens, ein anderes Evangelium. Und das ist Untreue gegen Christus. In jedem Punkt. Ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium, beziehungsweise davor noch ein anderer Geist. Und diese Treue, die wird da mit diesem Bild in Hohelied 4, Vers 1 ausgedrückt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dann kommt im gleichen Vers, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gilead lagern. Und da haben wir letztes Mal schon gesehen, dass lange Haar der Sulamit, das sie übrigens offen trägt, das ist eine wichtige Stelle. Es gibt manchmal Frauen, die beklagen sich. Mir wurde gesagt in der Gemeinde, eine Frau dürfe die Haare niemals offen tragen. Aber hier sieht Salomo die Haare offen und darum vergleicht er das Haar mit einer Herde, Ziegen. Und die ganz typischen Ziegen im Nahen Osten sind eben schwarz, also das schwarze Haar dieser Orientalin, Sulamit, wird verglichen mit einer Herde, Ziegen, die an den Abhängen des Gilead lagern. Das ist also das offene, gewellte Haar über die Abhänge herab. Und wir haben letztes Mal schon auch diesen Vers hier angeschaut. Die Ziegen sind ja die typischen Tiere für das Sündopfer. Und das spricht eigentlich von der Hingabe des Herrn Jesus für uns bis in den Tod. Und jetzt sagt er aber, dein Haar, und wir haben gesehen, nach 1. Korinther 11 wird gesagt, das lange Frauenhaar ist eigentlich gegeben als ein Schleier, als ein natürlicher Schleier und drückt eben auch Treue und Hingabe aus. Und wie eine Herde Ziegen, das bedeutet also Hingabe bis in den Tod. Das, was eigentlich ausdrücklich gefordert wird für Männer in Epheser 5, 25, sie sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat. Ist eigentlich hier das Umgekehrte jetzt von der Frau gesagt, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Und die eben an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Und dazu könnten wir einen Vers lesen aus 2. Korinther 5, der das so geistlich, konkret, neutestamentlich ausdrückt. Du kannst des Zusammenhangs wegen schon von Vers 14 lesen.
Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
Danke. Also das drückt diese völlige Hingabe aus, nicht mehr für sich selber leben. Und wenn man das einmal wirklich versteht und umsetzt, dann hat man wirklich das wahre Leben als Gläubiger gefunden. Nur noch für den Herrn Jesus da zu sein. Und dann noch ein schöner Ausdruck aus Apostelgeschichte 15. Da werden einige Brüder, die sich in einer schwierigen Zeit als eine Gemeinde durch Irrlehre durcheinandergebracht worden war, als treu erwiesen haben. Und diese Brüder werden so beschrieben, Apostelgeschichte 15, Vers 26, kannst du das auch noch lesen, Jerry?
Mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe berichteten werden.
Danke. Also dieser Ausdruck, Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das drückt eigentlich das aus, eben was die Braut hier darstellt mit ihrem Haar, wie eine Herde Ziegen an den Abhängen des Gebirges Gilead. Jetzt gehen wir weiter zu den Zähnen. Wir haben letztes Mal gesehen, Salomo vergleicht die Zähne mit einer Herde geschorener Schafe. Und das ist also ein Hinweis auf die Farbe. Das sind eben weiße Zähne. Und wir haben auch letztes Mal gesehen, wenn die Schafe geschoren werden, das ist sogar auf dem Bild ersichtlich, ist das Weiß noch deutlicher. Ja, also das Fell ist ein bisschen gelblich, und wenn man dann schert, merkt man, dass das Weiß hier ist eben noch heller, noch weißer. Und darum heißt es geschorene Schafe. Und natürlich, weil überhaupt keine Essensresten auf den Zähnen zu sehen sind und auch kein Zahnstein, auch keine Beläge. Später entsteht ja der Zahnstein, aber zuerst sind es Beläge, und die müssen regelmäßig gereinigt werden. Und dann sagt er auch, die kommen aus der Schwemme herauf, und auch auf dem Bild sieht man diese natürliche Feuchtigkeit. Der Speichel ist ja ganz wichtig für den Zahnschutz. Ich habe letztes Mal erklärt, dass gerade Leute, die kiffen, die haben ein Riesenproblem, das vermindert die Speichelproduktion. Und darum ist es sehr gewöhnlich, dass die dann auch kaputte Zähne haben. Die Zähne werden viel mehr angegriffen und es kommt zu Karies und zu Löchern. Also diese Feuchtigkeit, aber das drückt Salomo aus. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme, aus dem Wasser, heraufkommen. Und dann sagt er, die allesamt Zwillinge gebären. Und hier sieht man in diesem vollständigen Gebiss, es gibt immer zwei Zähne, die genau gleich sind. Diese einer da vorne, oben, dann die Zweier, dann die Dreier und so weiter. Unten genauso, zwei entsprechende, immer zwei, die sich entsprechen. Aber Sulamit hatte auch nicht eine Zahnlücke. Und darum sagt er, die allesamt Zwillinge gebären und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Also das Gebiss ist vollständig, es ist das pure Gegenteil von diesem Gebiss. Schrecklich, ja, ich gehe gleich wieder ein Bild zurück. Ja, man muss ja nicht überfordern. Und nun die geistliche Bedeutung, das haben wir letztes Mal eben nicht angeschaut. Mein langjähriger Zahnarzt war ein Jude aus einer orthodoxen Familie in Zürich, aus dem engen Quartier, das typische jüdische Quartier in Zürich. Er kam zum Glauben als junger Student der Zahnmedizin und später war das eben mein Zahnarzt. Und dieser messiasgläubige Jude hat mir beigebracht, die Zähne sind für drei Dinge da. Erstens zum Essen, zweitens zum Sprechen und drittens zum Lächeln. Aber nicht, um ständig Kaugummi zu kauen. Denn das Gebiss und der ganze Aufbau ist nicht dazu angetan, um diese zusätzliche Riesenarbeit zu vollbringen. Es wäre eigentlich nicht gesund. Also, aber drei Dinge muss man sich merken. Essen, sprechen und lächeln. Und natürlich, wenn ich jetzt mit dem dritten anfange, mit dem Lächeln, es ist klar, wenn das Gebiss so ist, das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber was bedeutet das jetzt alles eben in der geistlichen Übertragung? Fangen wir an mit dem Lächeln. Das drückt ja aus die Gemeinschaft und auch die Beziehung zu anderen Menschen. Können wir dazu aufschlagen, Philipper 4. Und zwar nicht nur gegenüber Christen, gegenüber Geschwistern oder wie Galater sagt, gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, sondern ganz allgemein sagt der Apostel Paulus in Philipper 4. Liest du ab Vers 4.
Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Lasst eure Milde kund werden, allen Menschen. Der Herr ist nahe. Ja. Seid um nichts besorgt.
Danke, das reicht. Also es geht mir speziell um Vers 5. Lasst eure Gelindigkeit oder Nachgiebigkeit, Milde kund werden, allen Menschen. Ein Lächeln ist ja sehr wenig und trotzdem kann es so viel bewirken. Und eben dieser Ausdruck dieses Wohlwollens gegenüber anderen Menschen. Und das ist hier ein biblisches Gebot. Das ist nicht einfach eine Empfehlung, sondern es ist ein Gebot. Lasst eure Gelindigkeit, Milde, Nachgiebigkeit kund werden allen Menschen. Ja, aber das ist ja die Funktion der Zähne, die wir vielleicht nicht unbedingt als erste aufzählen würden, wie wir das jetzt gemacht haben. Sondern wir würden beginnen mit dem Essen. Also ein vollständiges, gutes Gebiss ist die Grundlage für eine gute Ernährung. Und dazu lesen wir aus Hebräer 5. Da spricht Paulus zu messiasgläubigen Juden, mit denen er aber nicht zufrieden ist. Liest du, Jerry, ab Vers 12.
Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene. die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.
Also der Apostel Paulus sagt, diese Hebräer sollten eigentlich von der Zeit her gesehen, wie lange sie schon im Glauben stehen, sollten sie leer sein. Also solche, die fähig sind, anderen geistliche Nahrung weiterzugeben. Und er sagt, aber ihr seid immer noch solche, die Babys sind, die Muttermilch nötig haben, die gar nicht fähig sind, feste Speise zu nehmen. Und das ist dann eben für Erwachsene. Darum spricht er zuerst eben, die, die noch Milch brauchen, die sind im Wort der Gerechtigkeit unerfahren. Zweitens, er ist ein Unmündiger, also nicht erwachsen, nicht gereift. Und die feste Speise ist eben für Erwachsene. Er sagt, ihr seid noch nicht erwachsen im Glauben und darum braucht ihr eben so Babynahrung, Milch. Und das gleiche Problem finden wir in 1. Korinther 3 und sehen auch, was Gründe sein können, dass jemand Babynahrung braucht, obwohl er schon länger im Glauben ist. Bitte lies mal ab Vers 1, 1. Korinther 3, Vers 1.
Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich?
Ja, danke bis dahin. Also der Apostel Paulus sagt den Korinthern, die damals 5 Jahre früher zum Glauben gekommen sind. Also die ersten Korinther kamen 5 Jahre vor dem 1. Korintherbrief zum Glauben. Und jetzt sagt er, ich konnte nicht zu geistlichen Menschen sprechen, also Christen, die sich gewohnheitsmäßig im Alltag auch durch den Heiligen Geist leiten lassen. In ihren Entscheidungen, in ihrer Handlungsweise, in ihren Reaktionen. Sondern sagt, ich musste zu fleischlichen Menschen sprechen, die sich also gewohnheitsmäßig durch ihre sündige alte Natur leiten lassen, die wir von Adam geerbt haben, das Fleisch. Und er sagt, Unmündige in Christus. Und er sagt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Ihr vermocht es auch noch nicht. Und auch jetzt vermögt ihr das nicht. Und das ist ja schon etwas sehr Eigenartiges, wenn 5-jährige Babys immer noch nicht fähig sind, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und nur von Muttermilch, das geht gar nicht. Also dann haben wir wirklich einen Notfall. Und das war ein Notfall. Und der Apostel Paulus hat im Kapitel davor etwas begonnen zu sprechen über das Geheimnis Gottes. Und das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt in seinen Briefen. Im Ganzen finden wir 8 Geheimnisse in den Briefen des Apostels Paulus. Und da geht es ganz speziell um die Ratschlüsse Gottes, die Gott von Ewigkeit her in seinem Herzen hatte, aber durch das ganze Alte Testament hindurch nie geoffenbart hatte. Es sind Ratschlüsse in Bezug auf die Gemeinde. Er hat sie auch nie einem Engel kundgetan, nie einem Propheten. Und erst jetzt neutestamentlich durch die Apostel wurde das im Neuen Testament entfaltet. Und Paulus hat ein bisschen davon gesprochen in Kapitel 2. Und dann sagt er hier, ich konnte eben nicht feste Nahrung euch vermitteln. Ihr vermögt das nicht. Also die Korinther hätten sagen können, also wenn Paulus da über diese Geheimnisse spricht, das ist so hoch da oben und überhaupt nicht mehr bei der Basis. Ist es der Fehler von dem Apostel Paulus? Nein, es ist der Fehler der Korinther. Weil sie fleischlich sind, können sie diese Nahrung nicht aufnehmen. Und wenn wir noch aufschlagen, 2. Petrus 3, da sagt Petrus, wie das ist mit den Apostel-Paulus-Briefen. Da spricht er nämlich ganz allgemein über die Briefe von Paulus in 2. Petrus 3, Vers 15.
Jeder, der seinen Bruder hasst...
Nein, du bist im Johannesbrief. Ach. 2. Petrusbrief. Ja.
Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihren eigenen Verderben.
Ja, der erste und der zweite Petrusbrief wurde ja geschrieben als Rundbrief in verschiedene Provinzen, Pontus, Galatien, Kappadokien und so weiter, an messiasgläubige Juden. Und denen sagt er jetzt da in Vers 15, der Apostel Paulus hat euch auch geschrieben. Ja, welcher Brief könnte das sein? Der erste Korintherbrief jedenfalls nicht, war kein Rundschreiben. Zweiter natürlich auch nicht. Und Galater, Epheser, Kolosser. Auf keinen Brief passt das. Außer auf den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist eben an Hebräer geschrieben. Und zwar nicht an eine Gemeinde, örtliche Gemeinde, sondern als Rundschreiben. Und behandelt genau dieses Thema, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Im Hebräerbrief sagt der Apostel Paulus immer wieder als Warnung, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also jetzt müsst ihr, die noch nicht wirklich durchgedrungen sind zu einer echten Bekehrung unter den bekennenden Hebräern, die müssen ganz durchdringen. Heute ist diese Möglichkeit, es kann sein, dass man morgen sein Herz verhärtet. Also achtet die Langmut, der Herr wartet noch, für eine Gelegenheit, um gerettet zu werden. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat. Und diese Weisheit sieht man eben ganz speziell im Hebräerbrief. Aber gerade in Hebräer 5 sagt der Apostel Paulus, eigentlich ist das ein ganz schwieriges Thema, spricht dort über Melchisedek und diese geistliche Übertragung im Licht des Neuen Testaments. Und er sagt, was mit Worten schwer auszudrücken ist, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn ihr könnt immer noch nicht feste Nahrung zu euch nehmen. Also genau dieses Problem. Aber da sieht man, dieser Hebräerbrief ist so tief und von Weisheit geprägt. Und dann sagt Petrus weiter, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind. Er sagt, Paulus Briefe sind schwierig. Ja, das ist eben feste Nahrung. Meistens, ja. Er hat auch Milch drin, für die Korinther zum Beispiel. Aber eben auch feste Nahrung und darum sind diese Briefe schwer zu verstehen. Und wenn ein Apostel das sagt, eben der Apostel Petrus, dann müssen die wohl schon schwer sein. Und wir können alle zustimmen. Und dann sagt er aber weiter, die sind schwer. Und die Unwissenden und die Unbefestigten, die verdrehen diese Briefe. Und das ist aber nicht einfach eine neutrale Sache, sondern das machen sie zu ihrem eigenen Verderben. Das schadet ihnen selbst. Aber hier wird klar, es braucht etwas. Es ist nicht eine Babysache wie Milch, die man einfach so runterschlucken kann, sondern es braucht die Zähne. Damit man das ist ja quasi, kann man sagen, der Anfang der Verdauung, der beginnt eben nicht im Magen unten. Und darum hat man vielleicht als Kind schon gelernt, man sollte kauen und nicht einfach die Dinge runterschlucken. Sehr schlecht. Der erste Prozess der Verdauung beginnt mit dem Zerkleinern durch die Zähne und dann natürlich auch die Funktion des Speichels und so weiter. Aber eben um diesen ersten Prozess zu bewältigen, braucht es ein volles Gebiss. Und das haben ganz kleine Babys, die auf die Welt kommen und sich nur von Muttermilch ernähren, die haben diese Zähne nicht. Da sind noch gar keine Zwillinge da. Aber wenn man dann eben älter wird, kommen diese Zähne und die sind nötig, um die feste Nahrung eben ertragen zu können. Und was ist die Voraussetzung, dass man ein solches Gebiss eben beibehält? Wenn es denn schon mal im Mund gewachsen ist, Zahnhygiene. Tägliche Hygiene. Man muss eben den Dreck und die zerstörerischen Bakterien immer wieder entfernen und die Beläge entfernen. Und das entspricht dem Grundsatz von 1. Johannes 1, Vers 9. Liest du.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Danke. Also, wir müssen ständig in unserem Leben aufräumen und Dinge nicht stehen lassen. Und wenn wir das doch tun, dann gehen unsere Zähne kaputt, in geistlicher Hinsicht. Dann gibt es Karies, gibt es Löcher und wir werden immer unfähiger, um geistliche Nahrung aufzunehmen. Und wir sehen dieses Problem eben unter Gläubigen, die vielleicht schon Jahrzehnte lang Christen sind, aber gar nicht fähig sind, wirklich solide Nahrung aufzunehmen, die sich sogar, je nachdem, ärgern über solide Nahrung. Ja, aber dann haben wir diesen Zustand. Und das geht nur, indem man eben sein Leben ständig im Licht des Wortes Gottes durchleuchtet und da, wo man sieht, oh, das ist nicht nach dem Wort, dass man die Sünden bekennt und die Dinge ordnet. Und so kann uns ein solches Gebiss erhalten bleiben. Und das ist eben auch wichtig, drittens, zum Sprechen. Ja, um artikulieren zu können, brauchen wir diese Zähne. Die Zunge muss je nach Laut an der genau richtigen Stelle ansetzen bei den Zähnen, für ein englisches TH, eben zwischen den Zähnen, das muss man als Schweizer lernen, wirklich, Zunge zwischen die Zähne und dann the. Ja, und nicht, dass man sagt, we are sinking. Ja, we are sinking, hat ein Kapitän durchgegeben und dann hat der Amerikaner hat gemeint, er würde das richtig verstehen. Ach so, dann macht ihr halt das Gutes, ja? Schön, wenn ihr denkt. Aber die waren eben nicht thinking, sondern sinking, ja? Also, die Zähne sind wichtig und die Zunge muss am richtigen Ort ansetzen, damit man sich ausdrücken kann. Und dieses Sprechen ist eben wichtig in Bezug auf andere Menschen, wenn wir eben, wie Hebräer 5 sagt, ihr sollt der Zeit nach schon leer sein. Da muss man sprechen, das Wort Gottes anderen erklären. Und wenn wir denken an das Gebet, der Herr Jesus in Johannes 14 bis 16 erklärt, wie wir beten sollen in seinem Namen, in Übereinstimmung mit seiner Person und wie uns da Verheißung gegeben wird für Gebetserhörung. Wir müssen sprechen zum Sohn und zum Vater durch den Heiligen Geist. Aber dazu brauchen wir eben ein gesundes geistliches Gebiss. Gehen wir weiter. Vers 3. Da sagt er, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Und wir haben letztes Mal gesehen, Karmesin, diese helle, leuchtende Farbe, sehr teure Farbe, stellte man im Altertum her aus den Würmern der Kermesschildlaus. Die hat man im Mörser zermahlen und so entsteht diese Farbe, die eigentlich genau der Farbe des menschlichen arteriellen Blutes entspricht. Und der Ausdruck Karmesin wird ja zum Beispiel in der Stiftshütte immer wieder gebraucht für die Vorhänge der Stiftshütte und zum Beispiel auch für den Türvorhang aus 4 Farben, roter und blauer Purpur und dann weißes Leinen und Karmesin. Und dann in 2. Mose 25 und in den weiteren Kapiteln, immer wieder, wenn Karmesin kommt, steht dort Tolaat, Shani. Ich habe das schon letztes Mal erklärt. Shani heißt eigentlich Karmesin. Aber Dort wird das immer genannt Tolaat Shani. Und Tolaat heißt Wurm, Karmesin. Da wird also das mit dem Wurm betont. Und wenn wir denken an die Bedeutung, all diese Farben, diese Vorhänge sprechen von der Herrlichkeit des Messias, des Herrn Jesus. Und er sagt in Psalm 22, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Können wir das aufschlagen? Also in diesem Psalm, wo es beginnt in Vers 2 mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei des Erlösers in den Stunden der Finsternis, als er mit unseren Sünden beladen war. Und in Vers 7, liest du, Jerry?
Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen hohn und der vom Volke Verachtete.
Ja, er bezeichnet sich als Wurm. Sieht man diese Würmer der Kermesschildlaus? Die haben keine Zähne, um sich zu wehren gegen Feinde, indem sie beißen. Sie haben auch nicht schnelle Beine, um zu flüchten. Sie haben keinen Panzer, kein Fell, das sie vor den Feinden schützen würde. Wirklich Wehrlosigkeit pur. Und der Herr Jesus bezeichnet sich am Kreuz, als er sich freiwillig in die Hände von Sündern übergeben hat. Ich aber bin ein Tolaat. Genau dieses Wort. Ein Wurm und kein Mann. Der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Und da am Kreuz gab er sein Blut. Und darum ist es so wichtig, diese Farbe entspricht genau dem arteriellen menschlichen Blut. Und so können wir sagen, Karmesin ist also der Ausdruck der Erlösung durch das Blut des Herrn Jesus. Und nun sagt Salomo, deine Lippen sind wie eine Karmesin-Schnur. Und da vergleicht er eben die natürliche Farbe der Lippen mit dem Rot des Karmesin. Aber was bedeutet jetzt das in der Übertragung? Die Lippen. Und er sagt parallel dazu, und dein Mund ist zierlich, drücken genau wie das Thema Sprechen aus. Übrigens, das Wort Lippe, hebräisch Safa, das ist auch das normale Wort im Hebräischen für Sprache. Also Lippe und Sprache, beides braucht man im Althebräischen, auch im Neuhebräischen. Man sagt Safa Ivrit, das ist die Lippe, Hebräisch, also die hebräische Sprache. Und wenn er sagt, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur, sagt er damit, du sprichst von der Erlösung. Und wir alle sind aufgerufen als Gläubige, den Missionsbefehl zu erfüllen. Können wir das als Erinnerung lesen nach Matthäus 28. Wir haben den Missionsbefehl am Ende aller vier Evangelien. Zu verschiedenen Gelegenheiten von dem Erlöser ausgesprochen. Und so ergänzen sich diese Missionsbefehle. Und dann gibt es noch den fünften, kurz vor der Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Liest du, Jerry, Matthäus 28, 18?
Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Ja, also da haben wir diesen Auftrag zur Weltmission und der ist allen Christen gegeben. Nicht nur denen, die Gabe des Evangelisten haben. Die haben nur eine ganz spezielle Begabung, um das Evangelium zu verkündigen, aber den Auftrag haben alle Gläubigen. Also für alle sollte das gelten, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Wir reden über die Erlösung, über das Werk des Herrn Jesus, über seine Erniedrigung am Kreuz. Ja, Elia?
Er könnte da noch die Stelle fassen in 1. Korinther, Kapitel 2, wo der Paulus sagt, du bist nicht besser als nur Jesus nennen.
Ja, genau. Wir können genau diese Stelle, die du vorschlägst, noch aufschlagen. 1. Korinther 2. Die passt natürlich ganz genau dazu. Also du meinst 1. Korinther 2, Vers 2, korrekt?
Ja. Jerry? Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt.
Danke. Ja, also das sind Lippen wie eine Karmesinschnur. Und noch eine Stelle hätte ich gerne aufgeschlagen, und zwar Apostelgeschichte 8. Ich war von Apostelgeschichte 2 bis 7, haben wir die Geschichte der Gemeinde während des ersten Jahres ab Pfingsten in Jerusalem. Und dann gab es infolge der Steinigung von Stephanus eine massive Verfolgung, und zwar so, dass all die Tausenden von Gläubigen, die es da in der Gemeinde in Jerusalem gab, zerstreut wurden. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Und von diesen Zerstreuten heißt es dann in Kapitel 8, Vers 4.
Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort.
Danke, das reicht. Und dann kommt das Beispiel mit Philippus. Aber es heißt also ganz allgemein von die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Und das griechische Wort für verkündigen hier ist evangelisieren, ganz wörtlich. Und da wird klar, alle, nicht nur die Evangelisten, alle haben evangelisiert. Also nicht alle haben die Gabe des Evangelisten, aber alle können das Werk eines Evangelisten tun. Und das sagt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 4, tue das Werk eines Evangelisten. Und der Vers für sich sagt nicht, du hast die Gabe des Evangelisten, aber tu das Werk eines Evangelisten. Und das heißt, deine Lippen, weil wir haben alle Lippen bekommen, um von der Erlösung zu sprechen. Gehen wir einen Punkt weiter. Dann vergleicht Salomo die Schläfen seiner Geliebten mit einem Schnittstück eines Granatapfels. Nicht wahr? Wir schauen ja das Hohelied auf verschiedenen Ebenen an. Wir schauen uns immer wieder an, was das bedeutet für konkret ein Eheleben nach Gottes Gedanken. Und wir finden in diesem Buch so viele konkrete Belehrungen. Und dann schauen wir aber eben auch, was das geistlich bedeutet für den Überrest Israels, die irdische Braut des Messias, und was es bedeutet für die Gemeinde, die himmlische Braut des Herrn Jesus. Und darum können wir auf verschiedensten Ebenen von diesem Buch profitieren. Also die Schläfen schaut er jetzt an und vergleicht die mit einem Schnittstück einer Granate. Hier haben wir einen Granatapfel. Nebenbei gesagt, sehr oft bilden die Fruchtblätter, wenn es 6 Fruchtblätter sind, manchmal sind es 7, oft sind es 6 exakt einen Davidstern. Und Granatäpfel waren ja zum Beispiel auch am Salomo-Tempel an den Säulen vor dem Eingang Boas und Jakin angebracht. Also die Granatäpfel sind ein wichtiges Symbol im Alten Testament. Und eben die sehr typischen mit 6 Fruchtblättern bilden genau den Davidstern. Was wiederum ein Hinweis ist auf den Erlöser. Nach 4. Mose 24, Vers 17 sagt Bileam, ich sehe ihn, aber nicht nahe. Ich schaue ihn, aber er ist noch nicht da. Ein Stern geht hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Das ist ein Hinweis auf den Messias, dessen Geburt dann auch mit einem besonderen Stern eben angekündigt war. Matthäus 2 und Vers 1 und folgende. Ja, und jetzt vergleicht er aber die Schläfe. Und wie kommt das? Er sagt nicht, du bist wie ein Granatapfel da auf der Seite, sondern ein Schnittstück einer Granate. Und sehen wir, die Granate ist eine sehr spezielle Frucht. Diese Vielzahl von Fruchtsamen da drin. Weiß jemand, wie viele das sind? In einer Granate? 513. Wie? 513. Du willst wahrscheinlich sagen 613. Ja, weil das kursiert auch im Internet. 613, und zwar, warum schreiben Leute 613? Da hast du sicher noch eine Erklärung dazu. Ja, genau, es gibt. Danke. Ja, ganz genau. Klar weißt du das. Im Judentum werden die Gebote in der Tora, in den 5 Büchern Mose, systematisiert. Also es sind viel mehr Befehle, aber sie systematisieren das und fassen auch Gebote zusammen zu 613 Geboten. Und dann wurde ihm gesagt, und die Granate, die hat also exakt 613. Und das wird verbreitet und man sollte eben die Dinge nicht einfach nachsagen, ohne zu kontrollieren. Man sollte zu Hause mal eine aufschneiden und dann auszählen, so immer 10 beieinander, ja. Und das wurde auch gemacht mit einer israelischen Granate und da ist einer auf 728 gekommen. Aber andere könnten auf deutlich weniger kommen, es kommt immer darauf an, wie groß die ist. Also es gibt keine feste Zahl. Aber ich meine, 728 ist schon nicht schlecht. Also es ist der Inbegriff von Fruchtbarkeit, kann man sagen. Aber sieht man, typisch sind immer diese Abteilungen. Mit Häuten werden diese Fruchtsamen abgeteilt. Sieht man dieses Weiß? Und das muss man dann eben wegmachen, wenn man die Frucht genießen will, um die einzelnen Fruchtsamen herauszupicken. Und die sind so erfrischend. Also, die weißliche Haut, die vergleicht er mit dieser Innenhaut. Und dann gibt es aber eben doch noch diesen rötlichen Teint rein, ja, durch die Durchblutung. Und da erinnert er sich eben an diese Farbe, ja. Aber jetzt kommt dazu, gerade da auf der Seite, da ist ja im Gehirn, welche Region? Der Name sagt es ja schon, der Schläfenlappen. Und im Schläfenlappen, was ist da? Welche Funktionen sind da? Ja, ein bisschen weiter, ja. Meistens auf der linken Seite ist dann das Sprachproduktionszentrum und dann auch das Sprachverständniszentrum. Aber gerade auf der Schläfenseite ist besonders Gedächtnis. Und also es geht um die Gedankenwelt und das Gedächtnis und jetzt die geistliche Bedeutung, der kommen wir näher, wenn wir Psalm 104 aufschlagen. Psalm 104, liest du uns Vers 34.
Möge ihm angenehm sein, mein Sinnen. Ich werde mich in dem Herrn erfreuen.
Ja, in unserer säkularen Welt sagt man, Gedanken sind frei. Das ist falsch in Gottes Augen. Gedanken sind nicht frei. Und darum, der Gottesfürchtige betet, möge ihm angenehm sein, mein Sinnen. Dass man auch die Gedanken nicht einfach gehen lässt, sondern auch darüber wacht. Und der Herr muss uns dabei auch helfen. Und dann schlagen wir noch auf 2. Timotheus 2. Eben wenn es gerade um den Schläfenlappen geht und um das Gedächtnis. Da sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, in Vers 7 und 8.
Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium.
Danke. Also, das Gedächtnis ist natürlich wieder mit anderen Hirnregionen verbunden, zum Beispiel auch mit dem Gehirn da im Frontalbereich. Dort ist, welche Funktionen sind dort gespeichert oder werden dort produziert?
Emotionen.
Weniger. Ja, also Planung, Organisation und so weiter. Und das wird übrigens besonders betroffen beim Alkoholgenuss. Und darum wird dann alles chaotisch und unkontrolliert. Ja? Ohne Selbstbeherrschung. Aber eben, das ist wieder mit dem Gedächtnisspeicher verbunden. Und Paulus sagt hier, bedenke, was ich sage. Wir müssen nüchtern über das Wort Gottes nachdenken. Was sagt der Apostel? Und wenn wir das eben immer wieder tun, dann haben wir eine Verheißung hier, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Dann können wir das von unserem Denken her nachvollziehen. Und dann sagt er als Befehl, wiederum als Befehl, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Also der Auferstandene, der ein wirklicher Mensch geworden ist. Aus dem Samen Davids heißt, dass er ein wirklicher Nachkomme ist von König David, als Mensch. Ja, und nun sagt Salomo, wie ein Schnittstück eines Granatapfels ist deine Schläfe hinter deinem Schleier. Und der Schleier, das haben wir letztes Mal genau angeschaut, ist ein Bild der Hingabe. Rebekka, als sie zum ersten Mal Isaak sah, für den sie sich ganz klar mit einem Ja entschieden hatte, als sie ihn sah, nimmt sie den Schleier hervor, hat den Schleier nicht ständig an, aber dann nimmt sie den Schleier hervor und symbolisch entzieht sie sich den Blicken aller anderen Männer, um zu sagen, ich bin reserviert für diesen Mann dort auf dem Feld, der da entgegenkommt. Und wenn Salomo sagt, deine Schläfen sind hinter dem Schleier, das bedeutet also, die Gedanken sind reserviert für ihn. Das ist die Aussage. Und dazu können wir noch lesen aus Psalm 19, Vers 14, wo David betet, gerade im Blick auf seine Gedankenwelt. Der letzte Vers, Jerry.
Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Ja, das Gebet, dass unsere Gedankenwelt dem Herrn gefallen möge. Da brauchen wir seine Hilfe. Und hier haben wir übrigens gerade das Thema, das Reden meines Mundes. Da haben wir noch die Verbindung zu den Lippen, wie ein Karmesinfaden. Eben mit den Lippen können wir Übles tun und Menschen schwer verletzen und sie mobben und so weiter. Aber er bittet, lass die Reden meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Und eben, und das Sinnen meines Herzens, das ist das nicht dieses Herz gemeint hier, sondern das Innenleben des Menschen, wohlgefällig sein vor dem Herrn. Ja, so viel zur Granate. Wir gehen gleich weiter zum Hals. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Schichten gebaut ist. Das Wort Schichten, du hattest gelesen, Terrassen, nicht wahr, Jerry? Diese unterschiedlichen Übersetzungen kommen von daher. Das Wort kommt nur hier vor, in der hebräischen Bibel. Talpiot. Wobei, das kennen wahrscheinlich nur einige, das Wort Talpiot. Oder nicht? Ein großes Quartier in Jerusalem. Mit einer interessanten Geschichte, jahrzehntelang zurück, heißt Talpiot. Das ist ein großes Quartier von Groß-Jerusalem. Und man hat das Wort eben als Hohelied 4 genommen, von hier, Talpiot. Und das Wort muss man erklären, vom Arabischen her gibt es ein verwandtes Wort, das heißt in Schichten aufbauen. Und das drückt also aus, eben die Reihen von, die Steinreihen, die den Turm bilden. Einen mächtigen Turm mit zugehauenen Steinen. Und wenn der Hals also verglichen wird mit einem Turm, eben der so gerade aufgebaut ist in Steinschicht um Steinschicht, das spricht von einem Menschen, der nicht von Sorgen gedrückt so herumläuft. Ja? Das ist weniger das Bild vom Turm. Sondern, wenn man das beachtet, was der Herr Jesus sagt in Lukas 21. Er spricht über die schlimmen Ereignisse der Endzeit, die erschreckend sind und die auch dazu führen könnte, dass man irgendwie in Depression versinkt. Aber der Herr Jesus sagt etwas ganz anderes. Lukas 21, Vers 28, da sagt er im Blick auf die Endzeitzeichen, von denen ganz viele, über 20, sich schon erfüllt haben.
Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
Jawohl. Also Christen, die sollen nicht gebeugt durch die Endzeit gehen, trotz diesen schrecklichen Ereignisse, aber jedes schreckliche Ereignis weist uns wieder darauf hin, der Herr kommt bald. Und darum, erhobenen Hauptes, dein Hals wie ein Turm. Ja? So sind die Israeliten aus Ägypten gegangen. Die waren vorher gebeugt als Sklaven in Ägypten, aber die sind herausgegangen mit erhobener Hand, erhobenen Hauptes, so sind sie aus Ägypten ausgezogen. Das ist der Ausdruck des Sieges in Christus. Und das betont er, wenn er sie sieht. Sie steht da, aber eben nicht als eine gebeugte Frau, sondern eine mutige Frau. Darum, der Hals ist wie ein Turm. Und dann spricht er noch über den Schmuck, den sie trägt, und sagt, 1000 Schilde hangen daran, alles Schilde der Helden. Das wurde im Altertum zu einem gemacht, dass man eben auch an der Stadtmauer oder eben am Turm Waffen aufgehängt hat für den Kriegsfall. Und wovon spricht der Schild im Neuen Testament? Ganz einfache Frage. Vom Glauben, und zwar aufgrund von Epheser 6. Schlagen wir auf. Die Waffenrüstung wird dort beschrieben. Und dann erwähnt Paulus eben den Schild des Glaubens. Lesen wir Vers 16.
Indem ihr über alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen.
Danke. Es gibt ja im Altertum zu unterscheiden der Schild, der den ganzen Mann bedeckte. Und das war ja dieser Schild, den die Römer brauchten dann auch, wenn ganze Kontingente zusammen, Schild hoch, ja, Mann gegen Mann. Und so konnte man gegen eine Stadt anrücken und wenn die Feuerpfeile kamen, keine Chance. Die ganze Truppe konnte so vorangehen. Und hier in Epheser 6, das griechische Wort, bezeichnet diesen großen Schild, der den ganzen Mann schützte. Und er sagt, das ist der Schild des Glaubens. Und hier ist nicht gemeint der persönliche Glaube, das Vertrauen, sondern Glaube im Sinn von Glaubensgut. Und darum nicht Schild von Glauben, sondern mit Artikel, der Schild des Glaubens. Der Glaube ist ein Ausdruck im Neuen Testament für das ganze Glaubensgut. Und dieses Glaubensgut ist für uns ein Schutz. Und der Feind will das uns streitig machen, aber mit diesem Glaubensgut haben wir eine wirksame Waffe, um die feurigen Pfeile des Feindes auszulöschen. Und da können wir noch denken an Judas 3. Judas schreibt diesen Brief, damit wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Diese Gesinnung wird hier zum Ausdruck gebracht. Und dann geht es weiter. Ja, klar, natürlich.
Wenn es jetzt persönliche Glauben gemeint wäre, wie würde es denn heißen? Oder wie, was hat es denn heißen? Ich habe mal gerade gedacht, oh ja, dann haben wir ein Problem, weil sobald man irgendwie der Glauben ein bisschen am Schwanken ist, dann kann man mal die Lügen verteidigen. Aber wenn es das Glaubensgut ist, hätte es einen anderen.
Ja, also ich wiederhole für den Livestream. Wie kann man dann unterscheiden, ob jetzt das Glaubensgut gemeint ist oder der persönliche Glaube? Wenn es geht um das persönliche Vertrauen, wenn das plötzlich nicht da ist, dann sind wir irgendwie wehrlos. Gebe ich das richtig wieder? Du musst schauen in den Timotheusbriefen zum Beispiel, und zwar in der alten Elberfelder oder Elberfelder CSV. Da wird nämlich angegeben, ob der bestimmte Artikel steht, der, die, das oder nicht. Und in Timotheus findest du das, das Glaube, und vorher in der alten Elberfelder ist das ein ganz klein kursiv gedruckt, der Glaube, und dann heißt es, im Griechischen steht das, der Artikel nicht, sondern steht nur Glaube. Und das meint dann ganz speziell eben das persönliche Vertrauen, während Glaube mit dem bestimmten Artikel eben typischerweise wie jetzt in Judas 3 oder Epheser 6, Vers 17, speziell meint das Glaubensgut, den Inhalt des Glaubens. Ja, jetzt gehen wir noch, damit wir fertig werden, wir haben noch 2 Minuten, zu Vers 5. Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Und da sehen wir eine Gazelle, mit der die beiden Brüste verglichen werden. Jetzt zunächst, die Brüste sprechen von Reife. Nicht wahr? In Hohelied 8, da wird die kleine Schwester erwähnt von Sulamit. 8, Vers 8. Wir haben eine Schwester, eine kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Also, sie ist klein, sie hat noch keine Brüste. Das heißt, in unserer Gesellschaft ist es üblich so, von 9 bis 12 Jahren beginnt der Körper diese speziellen Hormone auszuschütten, die das Brustwachstum bewirken. Und so merken wir also, diese kleine Schwester, die ist wohl jünger als 9 Jahre oder vielleicht gerade etwa 9 Jahre alt, und sie ist eben noch nicht reif. Aber hier wird gesagt, der Tag wird kommen, wo sie reif sein wird, und dann wird man auch um sie werben. Und was sollen wir dann mit ihr tun? Die haben sich schon Sorgen gemacht über diese kleine Schwester. Aber eben Sulamit, die ist ausgereift. Und wenn wir dazu lesen aus Epheser 4, sehen wir, was die geistliche Bedeutung dieser Reife ist. Eigentlich haben wir das schon gehabt in Hebräer 5. Ihr seid noch Unmündige, die feste Speise ist für Erwachsene. Ja? Und Sulamit war eben erwachsen. Und dieses Ziel muss angestrebt werden von jedem Gläubigen. Erwachsen zu werden. Liest du, Jerry, Epheser 4? Und zwar wird dort erklärt, wozu Gott die grundlegenden Gaben gegeben hat. Er spricht von Aposteln, Propheten, die die Grundlage bilden der Gemeinde, und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Vers 12, Epheser 4, Vers 12.
Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus.
Ja, also das Ziel ist, erwachsen zu werden. Und dann sagt er im Kontrast dazu,
damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetriebene von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen in Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe.
Ja, und so weiter. Also es geht mir darum, nicht mehr Unmündige. Und das Typische für Unmündige ist, dass sie nicht sicher sind, was stimmt. Die sagen nicht unbedingt, dieses Falsche, das ist das Richtige. Aber die sagen, ja, es könnte so sein, es könnte aber auch so sein. Man kann das nicht wissen. Und dann vielleicht ärgern sie sich sogar, wenn jemand sagt, so ist es. Und sie denken, nein, Reife ist, wenn man weiß, es gibt verschiedene Standpunkte und man ist reif, indem man weiß, man kann das nicht so absolut sehen. Aber die Bibel sagt, das ist ein Unmündiger, der hin und her geworfen wird von jedem Wind der Lehre. Das ist eben gerade nicht erwachsen. Und die müssen belehrt werden, damit sie erwachsen werden. Und Salomo sagt von Sulamit, sie ist reif, erwachsen. Aber interessant, er sagt, die beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar, junge Gazellen, nicht nur eine Gazelle. Es gibt Gläubige, die in gewissen Bereichen werden die so ganz steil und schnell erwachsen, aber in anderen Bereichen sind die immer noch Babys. Und das führt dann zu einer geistlichen Unausgeglichenheit. Aber die Betonung, deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar, drückt aus, dass es eine Ausgeglichenheit ist in der Reifung. Und dass eben auch die Bereiche der praktischen Umsetzung und auch die Kenntnis der Lehre des Wortes Gottes, dass das so ein Gleichmaß erreicht. Und dann heißt es, von diesen Gazellen, die unter den Lilien weiden. Und die Shoshana, die Lilie hatten wir schon früher im Hohen Lied, bezeichnet speziell eben die weiße Lilie. Die spricht eben von Reinheit. Und in dieser geistlichen Reife braucht es eben auch geistliche Reinheit. Ja, stoppen wir hier, fahren dann nächstes Mal weiter mit einem ganz besonders schönen Thema, nämlich mit dem Myrrenberg und dem Weihrauchhügel und dann auch mit Sulamit, die aufgerufen wird vom Libanon, vom Gipfel des Amana und vom Hermon herabzukommen. Ein ganz spannendes Thema in Verbindung auch mit der Prophetie, nämlich der Überrest Israels wird nach der Entrückung, aber bevor die große Drangsal losgeht, wird er auf die Berge fliehen. Das Thema Fliehen auf die Berge spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, schon in Matthäus 24, und das werden wir nächstes Mal genauer anschauen, in Verbindung mit Sulamit, die da von diesen Bergen heruntergerufen wird, von der Bräutigam.